unserer heutigen Podcast-Folge treffe ich Larissa Lammering. Larissa ist die Social-Media-Frau schlechthin und hilft Unternehmen für mehr Sichtbarkeit auf allen digitalen Plattformen. Dass sie darüber hinaus auch noch ehrenamtlich für Wünsch dir was arbeitet, ist ein ganz anderes Thema. Dazu kommt eine gewisse Leidenschaft für die Disney-Welt und echter sportlicher Ehrgeiz.
Die Sache mit der Leistung haben wir gerade schon gehabt. Das ist ja doch so ein das Thema des Podcasts auch. Ne? Letztlich heißt es 20% mehr und wir laden immer nur Gäste und Gästinnen ein, die offensichtlich mehr leisten als andere. Jetzt kriegt man schon so einen Eindruck, dass du da schon gut Gas gegeben hast. Das machen auch andere, die berufsbegleitend studieren. Aber dein Weg geht ja auch eh noch weiter. Und das Thema Leistung beginnt bei dir ja schon sehr früh. Denn du bist Leichtathletin. Bist du es immer noch?
Ja, ich wäre es gerne, aber es ist zeitlich nicht so realisierbar. Also ich habe es mal getestet, jetzt auch in Düsseldorf, mich beim Verein angemeldet. Nur diese festen Trainingszeiten im Team, und das ist ja auch das Schöne daran, es ist ja ein Einzelsport an sich, außer man läuft jetzt Staffel, aber man trainiert zusammen und man leidet auch zusammen. Und das ist aktuell mit dem Beruf nicht realisierbar. Also ich versuche es, aber ich scheitere zwischendurch.
Aber du hast ganz gut Gas gegeben als Kind. Wann ging es los?
Es ging recht spät los. Also ich habe häufig in der Schulzeit gehört, du bist sehr schnell, mach da doch mal was mit. Geh doch mal in einen Leichtathletikverein. Ich habe aber früher auch sehr lange getanzt. Also ich habe so mit 3-4 Jahren angefangen zu tanzen. Habe da auch verschiedenste Tanzstile durch, vom Ballett bis dann irgendwie Modern Hip-Hop. Und habe mit ungefähr 12, 13, 14, ich müsste es jetzt nachschauen, bin ich dann in die Leichtathletik gewechselt, weil ich gemerkt habe, okay, mir sagen das sehr viele Leute, ich teste das jetzt einfach mal.
Ich glaube, es ist wirklich spät.
Ja,
ne? Es
ist wirklich spät, ja.
Was hast du dann gemacht und wie weit ging das eigentlich mit dem Sport?
Also ich habe ganz normal erstmal trainiert, würde ich sagen, aber so ab einem gewissen Punkt hat man gemerkt, okay, Wettkämpfe funktionieren, von den Leistungen her war es auch gut. Und bin dann durch verschiedenste Gruppen irgendwann auch in der Sprintergruppe gelandet, wo wir halt wirklich nur noch 100 Meter, 200 Meter entsprechend der Fähigkeiten trainiert haben und Staffel. Und habe dann gemerkt, okay, jetzt ist es ein anderes Level, einfach auch von der Trainingsintensität. Also wir haben 5 bis 6 Mal die Woche trainiert, unterschiedlichste Einheiten, am Wochenende Training gehabt, dann entsprechend Wettkämpfe am Wochenende deutschlandweit.
Was war so die höchste Auszeichnung, die du bekommen hast?
Eine Silbermedaille bei den deutschen Bundesteammeisterschaften.
Das ist richtig groß schon.
Ja, ich fand das damals auch sehr cool.
Das kannst du auch heute noch cool finden. Ja. War Sport jemals ein Thema für einen Beruf?
Gar nicht. Ich habe, als ich mein Studium in Köln angefangen habe, habe ich auch tatsächlich nach einem halben Jahr aufgehört mit der Leichtathletik, weil ich gemerkt habe, okay, das Training plus mein Studium richtig durchziehen in Regelstudienzeit funktioniert nicht. Und ich habe für mich entschieden, wenn ich studiere und wenn ich dann in den Job gehe, möchte ich das voll durchziehen. Also entweder ganz oder gar nicht. Und beides hat nicht funktioniert. Und da war mir aber auch immer klar, Leistungssport ist sehr toll, aber wird wahrscheinlich auch schwer, bis in die Spitze hochzukommen und sich damit dann auch einen Lebensunterhalt aufzubauen.
Mhm. Das heißt, Sport war dann noch Hobby. Bist du noch Sportlerin?
Ja, eher so reduziert, wenn es mal in den Alltag passt. Also ich schaue mittlerweile, ich habe einen Heimtrainer bestellt, ich schaue, dass ich diverse Workouts zu Hause mache, weil ich auch gemerkt habe, so ganz ohne funktioniert es nicht und man merkt es auch mental und körperlich. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, in den ersten 2 Jahren der Selbstständigkeit habe ich da einen kompletten Fokus drauf gelegt, habe ich nicht. Aber ich habe auch an diversen Stellen gemerkt, okay, ohne ist auch nicht gut.
Und ich glaube, sich den Heimtrainer zu bestellen, ist schon mal immer eine gute Voraussetzung, dann steht er schon mal da.
Aber ich sitze da auch drauf. Also es ist wirklich, ich versuche es alle 2 Tage, mich da drauf zu setzen, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, ich mache das dann.
Herkunft, du kommst aus Herne, wirklich, ich glaube, die kleinste Großstadt Deutschlands und wirklich mitten im Ruhrgebiet, lebst jetzt in Düsseldorf, das ist deine Herkunft. Prägt das Ruhrgebiet eigentlich besonders?
Finde ich schon, ja. Ich finde in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, weil wir sehr offen und direkt sind, was ich sehr schön finde. Und ich auch merke in Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass das echt gut funktioniert, weil mir ist wichtig, dass wir eine sehr offene, transparente Kommunikation pflegen. Und ich finde die Art und Weise, wie wir im Ruhrgebiet aufwachsen und wie wir da auch miteinander sprechen, kann dazu echt beitragen.
Passt ja gut zu deiner Firma. Wonderland Consulting, da kommen wir noch drauf. Mhm. Ist es eigentlich ein Zufall, dass Wonderland und Disneyland zumindest eine gewisse Ähnlichkeit haben?
Gar nicht, nee. Also es war schon geplant.
Es ist kein Zufall, es ist geplant.
Es war geplant, ja. Also ich glaube, die Liebe zu Disney zieht sich durch oder Disneyland. Und tatsächlich habe ich irgendwann mal, als ich in den USA war, hatte ich so einen Kurs Introduction to Entrepreneurship. Und es ging halt auch darum, ne, wie wurde zum Beispiel Google gegründet. Wir haben uns diverse Gründerstories angeschaut, geguckt, was kann eine Idee sein. Und ich habe eine Notiz gefunden, wo ich auch tatsächlich Wonderland als Social Media Service mal aufgeschrieben habe. Das war 2017. Das habe ich dann ein paar Jahre später irgendwie wiedergefunden. Und das hat sich durchgezogen, ja.
Schreibst du Tagebuch?
Gar nicht. Ich war früher immer so, dass ich das immer machen wollte und das total spannend finde, wie Leute auch morgens irgendwie journalen oder so die fünf Dinge, die, für die ich am Tag dankbar bin. Ich versuche das immer wieder, aber ich glaube, es ist einfach nicht meins. Deswegen lasse ich es.
Ich möchte nochmal auf diese Disney-Geschichte kommen, weil ja. Ich das ja also zwischen zu niedlich und zu interessant finde. Das ist ja ein Riesenkosmos.
Ja.
Und du hast gesagt, dass du versuchst im Jahr 2 bis 3 Mal Disneyland in Paris zu besuchen.
Ja.
Und als du damals in Kalifornien warst, hast du dir das dann da angeguckt. Das war übrigens der erste Disneyland, der überhaupt eröffnet hat, 1955, genau. Ne, in ja. Kalifornien.
Ja, das ist so der Park im Prinzip.
Wie anders war denn der kalifornische Originalpark im Vergleich zu dem Pariser Park?
Ich habe tatsächlich mal eine Facharbeit im Französischen über diesen Vergleich geschrieben, jetzt wird's richtig nerdy, wo ich halt geschaut habe, was für europäische Einflüsse der französische Park hat, weil Europäer andere Ansprüche an das Konsumentenverhalten haben. Also da ging es darum allein schon, wie das Essen ist, wie Gebäude gebaut sind von der Architektur her, weil wir ja einen ganz anderen historischen Background haben von der Architektur als jetzt vielleicht die Amerikaner. Und da merkt man den Unterschied, dass vielleicht in den USA nicht alles so extrem detailreich ist, gerade auch im Hinblick auf alte Bauweisen und auch die Essenskultur ganz anders ist. Von den Attraktionen her fand ich es dort schöner, weil es halt die Originalen sind. Ne?
Schloss Schwanenstein in Amerika sieht schöner aus als in Paris? Oder gibt es das da gar nicht? Ich war noch nie da.
Jetzt wird's richtig. Jetzt gehen wir richtig ins Detail.
Ja gut, lass uns reingehen.
Also das OG-Schloss ist schon deutlich, deutlich kleiner, weil auch wahrscheinlich früher die Mittel nicht so da waren, wie jetzt die anderen Schlösser zu bauen.
Das OG-Schloss ist Original. Schloss Neuschwanstein?
Nee, das ist von Aurora in Anaheim.
Okay.
Also an Aurora inspiriert.
Ja, wir steigen ein.
Ja, jetzt wird's schlimm. Und das ist deutlich kleiner, weil auch die Mittel einfach nicht da waren, das in den 50ern oder wahrscheinlich 40ern, wo sie es gebaut haben, so extrem zu bauen. Das heißt, die arbeiten mit verschiedenen Perspektiven, dass es groß wirkt. Aber es ist das kleinste Schloss von allen.
Wo kommt die Faszination überhaupt her? Diese Disney-Faszination?
Also ich bin damit ja aufgewachsen. Ich glaube, ich hatte auch keine andere Wahl. Aber ich finde, das war eine schöne Situation, wo ich reingeschmissen wurde. Also meine Eltern sind auch Riesenfans. Das ist auch für uns so eine Art von Familientradition, hinzufahren. Und ich finde, es ist ein sehr schöner Break vom Alltag. Also ich weiß auch, wenn ich mit Freunden da bin, und die sagen das mittlerweile auch, weil wir wie in so einem regelmäßigen Turnus sind, da hinzufahren gemeinsam. Das sind halt 3 Tage, wo wir in dieser Disney-Bubble sind, wo wir zusammen Spaß haben, Shows gucken, was essen und da einfach die Zeit verbringen. Und dann geht man wieder in den Alltag. Aber es ist ein richtiger Cut.
Das ist ja, ich kann es mir zumindest so vorstellen, auch ziemlich überladen. Also da passiert wahrscheinlich wahnsinnig viel. Es ist bunt, es ist laut. Ich meine, man kennt Freizeitparks. Wie gesagt, in Disneyland war ich jetzt noch nicht. Aber diese Vielfalt, dieses Bunte, dieses auch Überdrehte vielleicht, hat das Einfluss auf das, was du heute im Social-Media-Bereich machst, direkt oder indirekt?
Wahrscheinlich indirekt. Wenn ich es richtig mal analysieren würde, wahrscheinlich. Aber sie machen es halt auch sehr gut. Ne? Wenn wir überlegen, allein schon die Art und Weise, wie mit Gerüchen, Farben, Musik gearbeitet wird, um die Leute ja auch zu beeinflussen in mancher Art und Weise, das ist schon sehr spannend.
Du hast gesagt, wenn du es richtig analysieren würdest, mach doch.
Also allein schon von wie wir heißen, Wonderland, hat es uns natürlich beeinflusst. Und wahrscheinlich auch in der Art und Weise, wie wir kreativ an Dinge herangehen oder wie ich auch kreativ an Dinge herangehe, weil der Konzern Disney macht schon viele Sachen in der Werbung sehr, sehr gut. Also man kann es nicht kopieren, finde ich. Man muss es immer auf seine Kunden anpassen. Aber ich denke, es kann eine kreative Richtung vorgeben.
Du hast nach deinem Studium an der FOM so mehrere Stufen gehabt. Also du warst in der Agenturwelt und hast auch als Freelancer gearbeitet. Bist du dann letztlich 2022 Wonderland gegründet hast. Ja. Zu dem Zeitpunkt warst du ja schon ein paar Jahre auch als Freelancer für Agenturen tätig oder aber auch in Festanstellung für das Unternehmen, beispielsweise Pieper. Mhm. Wie kam der Gedanke überhaupt auf, dass du dich selbstständig machst?
Ich war zu der Zeit bei Urlaubsguru und habe so passend angefangen, dass wir, glaube ich, 2 oder 3 Wochen danach das Thema Corona hatten und Kurzarbeit. Machen wir uns nichts vor, der Reisebranche ging es nicht so schön. Ich war super happy, dass ich wieder zurück bin. Aber hatte dann sehr viel Zeit gewonnen.
Urlaubsguru und, war das, ne?
Genau, Urlaubsguru.
Gibt's das eigentlich noch?
Die gibt's noch. Die sind sehr stark am Wachsen. Und ich verfolge es auch immer sehr gerne, weil es sehr spannend ist. Mhm. Aber da war ich bei Urlaubsguru, hatte sehr viel Zeit nebenher. So die ersten 2, 3 Wochen ist das schön, wenn man mal eine Auszeit hat und ja andere Dinge machen kann, wie einen Umzug, seine Wohnung einrichten. Es war super, die Zeit nutzen zu können. Aber danach dachte ich mir, okay, was machen wir jetzt? Und dann hat eine damalige Bekannte gesagt, ja, wir eine Agentur, wir brauchen jemanden fürs Performance-Marketing. Willst du uns nicht als Freelancer unterstützen? Und dann fing es mit Wonderland an. Dann habe ich ein Gewerbe angemeldet, gesagt, gut, dann machen wir das jetzt. Und habe halt geschaut, weil ich es dann auf einmal auch im Blick hatte, okay, was kann ich denn noch machen? Und dann habe ich auch ein paar Startups dazu gewonnen, die gesagt haben, wir brauchen Support im Bereich Content Creation, Social Media, Account Management. Und habe mir so einen kleinen Kundenstamm aufgebaut, den ich halt dann während meiner Festanstellung gemacht oder gemanagt habe.
Das klingt jetzt alles so spielerisch, als wenn das so leicht wäre, ein Unternehmen zu gründen. War es leicht?
Nee, es ist bis heute nicht leicht. Also es ist, ich sage mittlerweile, jeden Tag kommt irgendeine andere Challenge, die wir lösen, aber wir lösen sie halt irgendwie.
Und du sprichst die ganze Zeit im Wir. Aber wenn man anfängt und sich selbstständig macht, also oftmals ist es zumindest so, dass man ja erstmal alleine ist.
Ja.
Wie war das bei dir?
Ich war bis 2022 alleine, in dem Sinne, dass ich mich aber auch dazu entschieden habe, alleine als Freelancer Aufträge anzunehmen. Ich hatte immer eine Festanstellung nebenher, habe dann auch, nachdem ich von Urlaubsguru weggegangen bin, nochmal in einer Agentur gearbeitet, mit der Bedingung, dass ich halt weiterhin als Freelancer da bin. Habe aber auch da gemerkt, okay, das Freelancer-Dasein wird mehr. Ich habe dann auf eine 4-Tage-Woche reduziert, um das beides managen zu können.
Die Festanstellung auf 4 Tage, damit genau. Platz fürs Freelancen ist.
Im Prinzip. Und habe dann aber in einer Workation gemerkt, also ich habe gesagt, ich möchte von woanders arbeiten als jetzt aus meinem Homeoffice und habe Workation gemacht und Urlaub tatsächlich, also so gemixt gehabt ein paar Tage. Und in dem Urlaub habe ich meine Freelance-Sachen gemacht und mir so gedacht, das ist ja eigentlich ganz geil. Irgendwie macht mir das mehr Spaß. Und dann dachte ich mir, okay, was mache ich denn jetzt? Und da war auch das erste Mal der Gedanke, vielleicht mache ich das ja mal richtig in Vollzeit. Und habe dann, das müsste so im Mai oder April war diese Workation. Und ich habe tatsächlich bis Mai dann überlegt, was mache ich jetzt? Kündige ich? Wie ist das Risiko? Was muss ich alles vorbereiten? Was passiert, wenn es nicht funktioniert? Aber habe dann zu Ende Mai einfach an irgendeinem Sonntag saß ich halt auf der Couch und habe gesagt, so, ich kündige jetzt morgen. Da war das auf einmal klar. Es hat gefühlt ein bisschen länger gedauert, als diese Entscheidung dann so spontan kam. Aber dann habe ich am nächsten Tag gekündigt und habe dann zu Sommer 22 gesagt, jetzt machen wir das richtig und wir brauchen Leute.
Das ist jetzt keine 3 Jahre her. Kannst du dich an das Gefühl erinnern, als du ausgesprochen hast, ich kündige? Das ist ja nochmal was anderes, es zu denken und es auszusprechen.
Es war sehr befreiend, weil es war auch davor echt Wochen oder Monate wahrscheinlich auch in meinem Kopf, dass ich mir dachte, boah, was mache ich jetzt? Wie gehe ich das Ganze an? Was sind die Risiken? Und wenn man mit verschiedensten Leuten spricht, hat man ja auch immer eine andere Meinung, was ja auch gut ist. Aber am Ende des Tages dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal.
Korrigier mich, wenn ich es nicht richtig behalten habe, aber ich glaube, in unserem Einstiegs entweder oder hast du bei Spontanes oder Durchgeplantes gesagt. Ja. Wie durchgeplant war die Selbstständigkeit?
Ja, schon sehr. Also ich habe geschaut, dass ich dann, wenn ich in die richtige Selbstständigkeit oder Vollzeit-Selbstständigkeit gehe, dass halt alles steht. Also Krankenversicherung, Rente habe ich mich mit auseinandergesetzt. Jegliche Versicherungen, die ich als Agentur benötige. Was habe ich denn noch gemacht? Ja, Kunden, dass das auf jeden Fall matcht. Dass ich mir mindestens erstmal mein Gehalt so weiterzahlen kann und halt auch Puffer aufbauen kann. Das Thema Website bin ich angegangen. Ja, ich habe halt geschaut, dass die Basis stimmt. Mhm. Und das habe ich auch geplant.
War dein erster Kunde dein ehemaliges Feststellungsunternehmen, sage ich mal?
Ja, tatsächlich. Also das war so ein bisschen unser Deal damals. Ich wurde da auch eher aus dem Vertrag rausgelassen, nachdem wir Rücksprache gehalten haben, mit dem Deal, okay, du begleitest uns bis Ende des Jahres dann weiter in der Rolle, die du gemacht hast, aber halt mit deutlich weniger Stunden, bis wir jemanden gefunden haben. Tatsächlich bin ich immer noch für die als Freelancer tätig, in einem ganz geringen Umfang. Und ich finde es auch schön, weil ich mir denke, die haben mir ja auch die Chance gegeben und dann kann ich sie ja auch weiter unterstützen, wenn es für alle Parteien passt.
Wo kamen dann die weiteren Kunden her?
Durch Akquise. Durch irgendwer kennt wen, der wen kennt. Irgendwer schreibt was aus, was für uns passen könnte. Durch Events. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr starker Verfechter davon, dass es darum geht, Beziehungen zu Menschen aufzubauen und die kennenzulernen. Und wenn das matcht, dann kann es auch weitergehen.
Auch das klingt jetzt so organisch, ganz selbstverständlich.
Ja.
Wie viel Zeit hat das denn in Anspruch genommen? Also dein Tag fängt üblicherweise da an, wo er bei anderen auch anfängt. Also irgendwie morgens, sagen wir mal, um 6.
Nee, so früh nicht.
Okay, dein Tag fängt halt später an als bei anderen. Aber wie viel arbeitest du? Wie viel hast du damals gearbeitet in der Aufbauphase und wie sieht es heute aus?
Also als ich noch meinen Vollzeitjob hatte, habe ich grundsätzlich nach dem Feierabend die Freelancer-Sachen gemacht. Oder dann am Wochenende. Und das halt so gemanagt, dass wenn ich wusste, ich habe, sagen wir mal, um 17.30 Uhr Feierabend, wusste ich, okay, heute brauchst du noch 2 Stunden für den Kunden. Und das habe ich mir dann so aufgeteilt über die Woche. Und jetzt ist jeder Tag anders. Also ich habe nicht den Zeitpunkt, wo ich aufstehe. Ich versuche so um 7 aufzustehen. Das funktioniert meist ganz gut. Manchmal ist es auch ein bisschen eher, je nachdem, wann ich wach bin. Also ich stelle mir morgens keinen Wecker. Das ist vielleicht ganz witzig. Ich wache halt grundsätzlich immer ungefähr gleich auf. Außer ich muss morgens um 6 einen Zug nehmen, dann brauche ich einen Wecker. Aber ansonsten gucke ich, dass ich so spätestens um 8 anfange zu arbeiten, wenn ich wirklich Dinge habe, wo ich mich viel für konzentrieren muss. Also sei das ein Angebot, ein Vertrag, eine Präsentation für einen Pitch, dann mache ich das meist morgens, weil dann noch keiner da ist. Oder halt spätabends. Also ich mag es auch zu arbeiten, so wenn es 18, 19 Uhr ist und dann wieder anzufangen, weil ich dann auch viel Ruhe habe.
Das klingt nach deutlich mehr als 9-to-5.
Ja. Aber das mache ich ja auch gerne. Also ich würde es ja nicht machen, wenn ich es nicht machen wollen würde, finde ich. Und ich glaube, dadurch funktioniert es auch. Weil wenn ich das machen würde, weil ich es müsste, dann wäre es ja sehr anstrengend.
Hast du das jemals nachgehalten, wie viel du eigentlich arbeitest?
Nee.
Und wenn du es jetzt spontan überschlagen würdest, wie lang sind deine Arbeitstage?
Unterschiedlich. Also es kann auch mal passieren, dass ich wirklich so 8 Stunden am Tag arbeite. Dann bin ich aber vielleicht gedanklich nicht raus. Dann denke ich ja trotzdem abends über die Firma nach. Es kann aber auch mal sein, dass ich 16 Stunden arbeite und bis nachts arbeite. Es ist alles schon vorgekommen und es schwankt immer so.
Der Podcast heißt ja 20% mehr. Also unsere Gäste sind Menschen, die tendenziell etwas mehr machen. Ich glaube, es ist jetzt unschwer zu erkennen, dass du tendenziell etwas mehr machst. Wie bewusst ist dir das und war das eigentlich schon immer so?
Das ist eine gute Frage. Ist mir schon bewusst, dass ich mehr mache. Ich glaube tatsächlich, dass ich das manchmal nicht mir selbst so klar mache, dass ich viel mache. Ich kriege das von außen zwischendurch gesagt. Ich glaube aber, dass das bei mir schon immer so war. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie besser bin oder das irgendwie besser sehe. Ich merke halt nur, ich habe auch früher viel gemacht. Ich bin auch eine Person, die wahrscheinlich sich selbst mehr Druck macht, als sie müsste. Und deswegen auch viel durchziehe. Ob das mal so positiv ist, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich reflektiere und wo ich auch mittlerweile echt viel raus gelernt habe, dass man auch Momente hat, wo man sagt, okay, jetzt funktioniert es gerade nicht, jetzt muss ich eine andere Lösung finden. Aber ich denke, das zieht sich bei mir mehr oder weniger durch. Also sei das gefühlt mit dem Sport oder dem Studium oder sonstigen Hobbys, die ich verfolgt habe.
Wir kommen noch mal auf ein anderes Thema, das auch im Vorgespräch so erstmal nur so ein Seitenthema war, nämlich dieses Wünsche-Erfüllen-Thema. Ja. Du hast als Studentin schon das Wünsch-dir-was-Ding begleitet. Das ist eine Organisation, die Menschen, die schwerst erkrankt sind und möglicherweise auch aufs Lebensende blicken, denen nochmal letzte Wünsche zu erfüllen. Man kennt so den Wünschewagen beispielsweise. Wie bist du da hingekommen? Was hast du da gemacht?
Es gab an der Uni, wo ich studiert habe, gab es so eine Initiative. Das nannte sich Work for Good. Da konnte man dann in einem Unternehmen arbeiten und es wurde auch, ich meine, es wurde ein Betrag dann gespendet an Wünsch dir was. Dadurch kam ich in Kontakt zu denen und habe gesagt, ich würde gerne einfach mal ein Praktikum bei euch machen. Ich habe da Social Media und die Website mit betreut und dann nach dem Praktikum gesagt, hey, ich würde super gerne bei euch als Minijobberin arbeiten während des Studiums. Hat funktioniert und ich war dann ja Wunschfee. Heißt, ich habe für Kinder, und die Bedingung ist, man ist halt maximal 18 Jahre alt und wirklich hatte eine schwere Erkrankung oder hat diese noch und organisiert dann den Lebenswunsch. Also von, das war wirklich das Coolste, was ich auch gemacht habe. Wir hatten ein Mädchen, die wollte unbedingt Synchronsprecherin bei Disney oder in einem Disney-Film machen. Ich hatte auch die Disney-Themen tatsächlich bei den Wunscherfüllungen, war ganz schön. Und habe das dann hingekriegt, dass sie wirklich nach München konnte ins Tonstudio und hat dafür, ich glaube, es war eine kleine Rolle bei Frozen damals, hat da was eingesprochen. Und das ist halt mega.
Ach, das ist ja das toll.
Das war richtig toll.
Wie viele Geschichten hast du da so erlebt? Also das ist ja jetzt eine ganz besonders bunte und natürlich eine, die mit einer deiner zahlreichen Leidenschaften schön zu verknoten ist.
Ja.
Aber wie viel hast du da schon erlebt? Du machst es seit 2016 und ich glaube bis heute.
Ja, jetzt bin ich noch Ehrenamtlerin, heißt, ich organisiere jetzt nicht mehr die Wünsche, aber wenn eine Wunschbegleitung ist, wo es darum geht, ja, die beiden Parteien, also Eltern plus Kind und dann potenzielle YouTuber, Musiker zu vernetzen oder das Ganze mitzubegleiten, das mache ich. Auch nicht jetzt jede Woche, sondern wenn halt was reinkommt, was bei mir in der Nähe ist und wo ich auch Zeit habe dann. Aber früher ging es wirklich darum, die Wünsche komplett zu organisieren. Und du hast gerade gesagt, es ist halt schön und bunt, aber es kann halt auch richtig hart sein, weil du hast auch Personen dabei, da organisierst du den Wunsch, dann funktioniert der Wunsch auf einmal und dann rufst du die Eltern oder das Krankenhaus an und dann sagen die, ja, okay, das Kind ist aber nicht mehr da.
Mhm.
Und das ist dann nicht so schön.
Das ist nicht so schön. Ja, Wünsch dir was wendet sich ja auch an Menschen eben in diesen grenzwertigen Lebenssituationen. Von daher ist es nicht verwunderlich, aber natürlich trotzdem furchtbar tragisch in dem Moment. Was hat das mit dir gemacht, diese Leute kennenzulernen und auch diese Dankbarkeit zu erfahren, die dann ja wahrscheinlich auch dir gespiegelt wird?
Ich muss kurz eine Pause machen, weil sonst heule ich gleich.
Da muss man keine Pause machen.
Ich atme kurz. Ich wusste, dass das kommt.
Ja, und unabhängig davon ist es übrigens tatsächlich gar nicht schlimm, wenn man gerührt ist bei dem Thema.
Ja. Ach, ich muss ja nur weiterreden.
Ja, wir reden noch ein bisschen weiter. Also ich stelle die Frage nochmal.
Ja.
Wenn man so viele Jahre dieses Wünsch-dir-was-Thema begleitet, ganz aktiv und sich mit Menschen trifft, die einfach in dieser Situation sind, das macht was mit einem. Was?
Das gibt einem unglaublich viel zurück und das zeigt einem halt auch, dass es einem schon sehr gut geht. Also ich habe zum Beispiel, wir hatten häufig noch vor Corona Disney, es zieht sich halt durch, gab es immer so Disney-Besuche für die Kids und dann den Familienanhang, was zu teilen dann auch von Wünsch dir was getragen wurde, bis zu einer bestimmten Personenanzahl. Und das habe ich auch mit als Ehrenamtlerin dann begleitet, mit organisiert, war vor Ort mit den Kids unterwegs. Und für mich ist das, ich will nicht sagen eine Selbstverständlichkeit, dass ich da hinfahre, aber ich fahre da sehr häufig hin. Und für die Kinder ist es halt der Lebenstraum. Und ich finde, das zeigt einem, okay, mir geht es schon sehr gut und es ist halt schön und irgendwie auch ein bisschen traurig zu sehen, dass das für die das einzige Mal ist.
Was sind das für Dinge, die man dann mit den Kindern macht? Also ich stelle es mir so vor, der letzte Besuch am Meer oder überhaupt das erste Mal zum Meer oder sowas.
Ja, von bis, also synchron sprechen. Ich hatte mal jemanden, der wollte unbedingt mit Haien tauchen im Sea Life. Dann gab es so Sachen wie Konzertbesuche, einen bestimmten YouTuber-Treffen, ein Autogramm von Benedict Cumberbatch hatten wir auch.
Wer ist das?
Als, ein Schauspieler, jetzt bei Marvel. Und also von bis alles Mögliche, Eislaufen, auch so kleine Dinge, wo man sich auch denkt, voll schön, dass es halt nicht irgendwie der Riesenurlaub sonst wo sein muss, sondern dass es gefühlt reichen kann, auch so kleine Sachen zu machen.
Wie propfst du dieses sehr emotionale Thema in deinen supervollen Alltag?
Also ich versuche, wenn so eine Anfrage kommt, also die kommt jetzt nicht jede Woche, das muss man dazu sagen. Wenn sie kommt, gucke ich halt, dass ich Zeit habe. unter den Umständen, die halt auch für mich passen können. Also wenn es jetzt eine Sache ist, die unter der Woche ist, versuche ich, das freizuräumen. Ich war zum Beispiel vor 2 Jahren, war ich im Moviepark an einem Tag dann mit dem Kind und 2 YouTubern. Das funktioniert. Manchmal funktioniert es aber auch leider nicht, weil dann sind wichtige Meetings, die ich zum Beispiel nicht verschieben kann. Also es ist immer so ein bisschen, je nachdem, was ansteht, versuche ich es reinzuschieben.
Also wir haben ja jetzt schon so ganz verschiedene Ecken von dir kennengelernt. Die eine ist diese Sportecke, wo du wirklich sehr leistungsorientiert bist, sehr zielstrebig und sehr konsequent mit dir selbst. Das andere ist diese bunte Märchenwelt. Das ist jetzt hier so eine herzliche Welt. Diese 3 Themen rahmen dich ja nicht gänzlich ein, aber machen schon mal so ein paar Eckpunkte. Welche gibt's noch?
Kurzer Break, muss ich drüber nachdenken.
Ja, denk gerne nach.
Ja, es gibt die Firma, die ist sehr präsent. Also Wonderland ist super präsent. Es gibt den Urlaub. Also wenn wir Urlaub machen, dann ist die Devise auch so richtig. Außer wir machen irgendwas spontan und sagen, gut, dann machen wir ein bisschen Workation und Urlaub. Aber an sich, wenn wir verreisen, dann sind wir auch nicht erreichbar. Ich mache das extra in Anführungsstrichen, weil wenn irgendwas ist, bin ich natürlich da. Aber grundsätzlich bin ich erstmal im Urlaub.
Ich glaube, das ist sehr gesund.
Ja.
Und eine gute Möglichkeit, um eben nicht auszubrennen. Hast du schon mal Sorge davor gehabt? Weil bei deinem Arbeitspensum ist es ja auch nicht ausgeschlossen, dass man irgendwann sagt, ich habe überhaupt keine Idee mehr. Wie vermeidest du das, dass du keine Ideen mehr hast?
Also ich hatte das tatsächlich Anfang dieses Jahres einmal sehr krass, dass ich auch vor meinem Laptop saß. Ich musste eine Präsentation schreiben, weil ich am Wochenende mache ich so Dozententätigkeiten für eine Fortbildung im Bereich der Ärztekammer. Und ich saß wirklich vor meinem Laptop und dachte mir, ich habe keine Ahnung, was ich schreiben will, was ich sagen will. Es war komplett leer. Und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, jetzt wird es kritisch. Jetzt musst du irgendwas machen. Davor ist auch einiges passiert. Also gefühlt, ich habe mich im Skiurlaub verletzt. Man zieht trotzdem durch. Dann hast du diverse andere Themen, die dich gesundheitlich beeinträchtigen. Aber du musst ja zu einem gewissen Grad trotzdem weitermachen. Und da habe ich echt gemerkt, so jetzt sind wir an einem Punkt, jetzt muss ich mal kurz aufhören, weil sonst geht es nicht gut. Ich habe das ganze Wochenende gefühlt geschlafen. Danach ging es mir auch wieder besser. Aber ich habe auch gemerkt, okay, das kannst du jetzt nicht nochmal machen, weil dann wird es wahrscheinlich schlimmer. Und das sind auch so Punkte, wo ich mir denke, okay, jetzt schaue ich halt mal, dass ich mal zwischendurch vielleicht späten Nachmittag was koche und dann weitermache. Dann habe ich auch mehr Lust drauf, anstatt mir Essen zu bestellen und irgendwie neben dem Laptop zu essen. Also so Momente besser wahrnehmen zu können, regelmäßig Sport zu integrieren. Also Dinge reflektiert man dann mal, weil das funktioniert halt für eine gewisse Zeit, aber man merkt es trotzdem körperlich.
Und dann reflektierst du und nimmst dir vor, mehr Sport zu machen und gesünder zu essen. Und wie lange hält das dann an, dass man es auch wirklich umsetzt?
Aktuell wirklich gut. Also ich bin sehr zuversichtlich. Ich bin auch ein bisschen ich tracke, was ich esse, weil ich mir dachte, okay, du siehst halt mal schwarz auf weiß, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich trage meine Apple Watch wieder, um so Dinge zu gucken, okay, wie häufig stehe ich, wie viele Schritte laufe ich, wie bewege ich mich? Ich habe einen Heimtrainer, ich mache Heimworkouts, also oder Homeworkouts. Ich versuche das wirklich. Und wenn es abends um 22 Uhr ist, anstatt auf der Couch zu sitzen, wenigstens eine Viertelstunde was zu machen.
Du bist schon ganz schön organisiert.
Ja.
Gibt es denn kein Chaos? Gibt es nicht irgendwie eine Kramschublade in der Küche oder den unordentlichen Schreibtisch?
Es gibt, aber bei mir ist ganz schlimm. Also ich weiß immer, wo alles liegt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer so logisch aufgeräumt ist. Für mich ist es voll logisch.
Aber schwer anderen zu vermitteln.
Ja, wahrscheinlich.
Wonderland, so richtig haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen. Social Media ist ja so ein Riesenthema. Und ich weiß, dass es eigentlich jedes Unternehmen sagt von sich, wir müssen in der Regel mehr machen, wir müssen dringend mehr Social Media machen. Was machst du denn eigentlich mit deiner Firma Wonderland für welche Kunden?
Wir betreuen vorrangig mittelständische Kunden, also gerade auch zum Beispiel Familienunternehmen oder Betriebe, die vielleicht nicht eine riesen Marketingabteilung haben wie ein Konzern, die aber sagen, das Thema Social Media ist ein sehr wichtiges und akutes Thema, was sie vorantreiben wollen. Und da wirklich vom Account Management heißt, die Social Media Accounts mit Content zu versorgen, die zu managen, die Postings einzuplanen, zu veröffentlichen, nachzuanalysieren, was hat gut, was hat vielleicht noch nicht so gut funktioniert, und das ganze Thema Performance Marketing. Und was halt ganz spannend ist, ist, dass wir Synergien dazwischen nutzen können. Also es gibt ja häufig auch Agenturen, die sagen, wir machen das eine oder das andere. Und bei uns durch die jeweiligen Mitarbeitenden ist es halt möglich, beides zusammen nutzen zu können.
Ja, jetzt sitze ich hier und denke mir, das klingt total super, aber so richtig vorstellen kann ich es mir gar nicht.
Ja.
Kannst du es mal beispielhaft machen? Das sind ja Begriffe, die gerne Gefahr laufen, dass sie eher zu einer Blase fast verkommen.
Ja, das sind auch so schöne Buzzwords, die so jeder um sich rumschmeißt. Also wir betreuen zum Beispiel einen Kunden im Interior-Bereich, es geht um Bodenbelege. Und da
Interior-Bereich.
Interior.
Das ist schon ganz schön Englisch, deine Sprache,
ja,
ne?
ja, wir sagen schon sehr viel auf Englisch, weil auch viele Begriffe daherkommen und sie auch nach wie vor auf den Plattformen so heißen. Aber auf jeden Fall bei dem Kunden kümmern wir uns um den Content. Heißt, wir beraten da strategisch mittlerweile, wie es darum geht, passenden Content für die Accounts zu finden, zu schauen, was funktioniert bei der Community. Das können in dem Bereich so Vorher-Nachher-Bilder sein, das können Reels bzw. Videos sein, die erklären, ne, warum ist der bestimmte Boden jetzt robuster oder wie kann ich diesen Boden pflegen, wenn ich ihn dann in der Küche oder im Bad zum Beispiel habe. Und schauen dann in bestimmten Intervallen oder auch im Monatsreporting, was hat gut funktioniert, was müssen wir optimieren an Content-Formaten, wie wächst die Community, wie interagiert die. Und bei dem Kunden haben wir dieses Thema Synergien nutzen, weil wir halt auch schauen, wie können wir die organischen Inhalte plus on top weitere Themen im Performance-Marketing positionieren. Heißt, wie bekommt der Kunde mehr Website-Zugriffe, wie bekommt der potenzielle Kunden Kontaktdaten durch Lead-Generierung, die dann zum Beispiel in den Showroom kommen.
Wie bekommt er denn mehr Kundenzugriffe?
Also es ist eine Kombination aus vielen Dingen. Man kann jetzt nicht sagen, ich mache mal eben Social Media und morgen habe ich 20 Anfragen. Kann passieren, wenn man viral geht, würde ich nicht ausschließen, aber kann nicht vorgeplant werden. Was immer schön ist, was wir bei unseren Kunden sehen, ich sage immer, Social Media ist, auch wenn ich aus dem Sprint komme, ist ein Marathon. Heißt, gerade im organischen Bereich dran zu bleiben, verschiedene Formate zu testen. Und im Performance-Marketing können wir halt dadurch, dass wir Budget einsetzen, genau dahin optimieren, was wir brauchen. Also wenn der Kunde jetzt sagen würde, ich brauche bitte Leads, die sich dafür interessieren, unseren Katalog für diese Showroom-Inhalte, für die Bodenbelege herunterzuladen, dann können wir halt bei Meta, also Facebook, Instagram oder auch bei Pinterest, weil das in der Branche sehr gut passt, können wir halt wirklich genau auf Lead-Generierung optimieren, die Zielgruppe definieren, bei Pinterest noch im Bereich Keyword-Optimierung viel machen, um dann halt die Anzeigen entsprechend auszusteuern.
Wonderland sind 6 festangestellte MitarbeiterInnen und nochmal 3
FreelancerInnen. Genau. Ja.
Das ist ganz schön viel. Aber die sitzen nicht an einem Ort, sondern?
Wir sind komplett remote organisiert.
Und remote organisiert heißt, dass ihr zwischen Hamburg und Regensburg verteilt seid.
Ja, also auch wirklich genau so. Und wir gucken halt, dass wir so alle, ja, aktuell ist es so alle 6 bis 8 Wochen vor Ort im Coworking sind. Dann halt ein Büro gemietet haben und gemeinsam arbeiten, essen gehen. Was haben wir gemacht? Wir haben schon mal Schwarzlicht-Minigolf gespielt. Wir waren auch schon mal alle im Disneyland zusammen. Also auch hier zieht sich's durch. Aber wirklich auch mal was zusammen machen.
Was war so die ungewöhnlichste Social-Media-Idee, die du schon mal hattest oder die Wonderland hatte?
Boah, das ist eine gute Frage.
Weil so viele Ideen sind?
Ja, ich finde, klar, es sind viele Ideen. Es zieht sich aber auch durch, dass man ähnliche Dinge macht, weil man ja auch weiß, was funktionieren kann. Was ich am spannendsten fand, wir haben einen Kunden, der ist im Bereich Holzreparaturprodukte aktiv. Also wo man sich denkt, da kam die Anfrage rein und ich war wirklich so, boah, B2B, Holzreparatur.
Klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig spannend.
War jetzt, also spannend schon, aber war auch so, dass ich mir dachte, boah, wie machen wir das auf Social Media, ne?
Mhm.
Und das ist einer der Kunden, wo wir wirklich komplett organisch, ohne Werbebudget enorm gewachsen sind, weil wir die Idee hatten zu sagen, wir nehmen ein Thema von TikTok, also dieses ASMR-Sound, diese Soundvideos, wo man nur den Sound eines Produktes hört. Also gefühlt, ne, wenn jemand das Produkt vermischt, wenn Spatel oder Spachtel aneinander knallen, wenn das Produkt aus der Tube gedrückt wird, all diese Geräusche. Das ist ein Trend, also immer noch auf TikTok, nennt sich ASMR. Und das haben wir für den Kunden eingesetzt, weil wir dachten, können wir mal ausprobieren und hatten 18 Millionen Views.
Was passiert mit den Geräuschen? Das heißt, du arbeitest mit den Geräuschen, die einfach aus dem handwerklichen Alltag entstehen.
Ja.
Tube, Hämmern, Sägen, Klopfen, Saugen.
Noch nicht mal so extrem. Es war halt wirklich, das Produkt wird aus der Tube gequetscht durch diese Kartusche. Dann nimmt man den Spachtel und vermischt die beiden Komponenten. Mhm. Das heißt, dieses Vermischgeräusch. Und dann hast du die beiden Spachtel, wo du das Produkt mal abziehst und wieder auf das Mischbrett verteilst.
That's
it, so ungefähr.
Das ist schon alles?
Das war alles.
Das heißt, da wird jetzt nicht ein Lied draus gemacht, sondern du arbeitest wirklich mit Original-Sound.
Ja, also wir haben das bei dem Kunden, das war so ein Ding, was spontan entstanden ist. Das sind meist die besten Dinge. Das weiß man in dem Moment noch nicht. Aber wir haben gefühlt einfach draufgehalten, als einer der Handwerker erklärt hat, wie das Produkt zu vermischen ist. Und wie es manchmal so ist, brauchten wir spontan noch ein Posting, um es in den Redaktionsplan mit reinzunehmen. Und dann dachten wir uns, ach komm, wir nehmen jetzt einfach mal das, extrahieren seine Stimme, schrauben den Sound im Prinzip hoch von diesen Geräuschen. Das war so ein 10-Sekünder maximal. Veröffentlichen das mit einer entsprechenden Caption, die halt in dem Bereich ASMR und dieses Produkt geht. Hat funktioniert.
Gab es schon mal eine Idee, die du mit deinem Team entwickelt hast, die ihr super fandet und wo der Kunde sagte, haben wir keine Lust zu?
Das gibt's häufiger. Also ich will vielleicht nicht sagen, dass er keine Lust hat, aber es gibt ja viele Bedingungen, die erfüllt sein sollten, um Social Media anzugehen. Das ist immer diese schöne Sache mit dem Budget. Ich glaube, das haben alle Agenturen. Man kann die geilsten Dinge machen, aber es müssen alle Rahmenbedingungen stimmen. Also sei das, wir brauchen, wenn wir sagen, wir möchten Content kreieren, brauche ich entweder ein Content-Shooting, das kann ich von bis gestalten. Nichtsdestotrotz braucht es dafür ein Minimalbudget.
Ein Content-Shooting heißt also, da wird halt fotografiert, um die Inhalte später zu bebildern.
Genau, oder Videos auch für Social Media. Aber das Ganze wird organisiert. Da gibt es, wie gesagt, es gibt von bis. Nichtsdestotrotz sollte es mit einbepreist sein. Dann gibt es aber auch die Option, mit Content-Creatern zu arbeiten, die ja dann auch, ob es jetzt in-house oder extern ist, brauchen die auch eine bestimmte Kapazität und ein Budget. Performance Marketing. Ich kann so viel erzählen, dass wir Leads generieren können. Wenn wir kein Werbebudget haben, können wir die besten Ideen haben, aber wir können es nicht umsetzen. Also es ist immer sehr abhängig davon, wie die Rahmenbedingungen sind, wie auch tatsächlich die Kapazitäten auf den beiden Seiten sind. Also wenn wir viele Ideen haben, kommt es ja auch immer darauf an, wer kann das auf der anderen Seite puffern und feedbacken. Also da müssen einfach beide Voraussetzungen bestimmt sein, dass man gut zusammenarbeiten kann.
Mhm. Hat dich ein Kundenwunsch schon mal total überrascht?
Nee. Also ich denke, dadurch, dass wir einen sehr offenen Austausch zu unseren Kunden pflegen, was ich echt sehr schön finde, ist es nachvollziehbar, warum manche Dinge so entschieden werden. Es ist jetzt gar nicht positiv oder negativ gemeint, weil ich finde, für alles gibt es Argumentationen. Und dann kann man es auch nachvollziehen, warum wir in eine Richtung gehen.
Was hat dich mehr geprägt? Ein großer Erfolg oder ein großer Misserfolg?
Ja, große Niederlage.
Tatsächlich?
Ja, ich würde sagen, aus allen Situationen, wo ich auf die Nase fliege, nämlich in dem Moment finde ich es nicht so schön, aber so im Nachhinein betrachtet nimmt man da doch deutlich viel mehr für sich selbst mit. Natürlich ist es schön, wenn wir mega Erfolge feiern, das ist auch wichtig, aber ich denke, so für mich persönlich nehme ich extrem viel mit aus den Situationen, wo ich auf Deutsch gesagt so richtig auf die Nase fliege.
Worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben und eigentlich doch die ganze Zeit sprechen, das ist deine Rolle als Frau. Ich finde dieses Thema eigentlich ziemlich überflüssig, aber irgendwie ist es das auch nicht. Wie funktioniert das für dich, sich als Frau in diesem Business so durchzusetzen, wie es sich einfach gehört?
Ich will nicht sagen, dass es einfach ist. Ich finde aber auch, dass Frauen mittlerweile viel an Unterstützung geboten wird, die man nutzen kann. Was ich dabei nicht unterschätzen möchte, ist das Thema, weil das habe ich auch in meinem Privaten in diversen Diskussionen oder Gesprächen, dass es auch mittlerweile, ich möchte nicht zu sehr in dieses Rabbit Hole, aber es gibt auch dadurch Benachteiligungen bei Männern. Es ist mir sehr wichtig, mit anzusprechen, weil wir das häufig auch in privaten Gesprächen merken. Ich finde es sehr gut, dass es mittlerweile Netzwerkveranstaltungen nur für Frauen gibt. Es gibt das aber nicht nur für Männer. Ja, es sind mehr Männer in Führungspositionen. Ich finde es aber auch wichtig zu hinterfragen, warum sie da sind. Und da gibt es diverse Gründe für. Das können private Gründe sein, das können auch berufliche Gründe sein. Was für mich persönlich spannend ist, ist halt, wie meine Rolle auf Veranstaltungen, bei Pitches, auf andere wirkt. Und nur das kann ich halt beeinflussen. Ich merke aber auch in der Art und Weise, wie ich auftrete, dass ich da aktuell weniger Herausforderungen habe. Ich denke, es kommt aber auch so ein bisschen darauf an, in welchem Bereich man unterwegs ist. Also Marketing ist auch sehr stark frauengeprägt.
Mhm.
auf geschäftsführenden Ebene dann vielleicht nicht mehr so extrem.
Ärgerlich genug. Ärgerlich genug.
Ja, aber die Frage ist auch immer, wie Frauen dazu stehen. Also ich finde zum Beispiel, man kann nicht grundsätzlich sagen, wir brauchen mehr Frauen, wenn die das nicht möchten, weil sie andere Dinge in ihrem Leben bevorzugen. Nichtsdestotrotz ist halt wichtig, dass die, die es machen wollen, gefördert werden. Und da finde ich es halt wichtig, einfach auch als Frau es zu versuchen zu wollen und alles zu nutzen, was man aktuell hat. Also sei das sonstige Startup-Vereinigungen, Organisationen, die da Trainings, Coachings etc. geben. Und auch sich privat so ein Umfeld zu bauen oder das Aktuelle zu hinterfragen, ob die einen auch unterstützen wollen. Also das finde ich ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wer ist denn privat mit mir verbandelt und wie beeinflussen mich diese Menschen oder unterstützen mich diese Menschen auch?
Wenn du jetzt an Gründerinnen denkst, und zwar nicht mit dem Doppelpunkt, sondern ganz bewusst an Gründerinnen. Du hast ja auch dieses Entrepreneurship in Amerika studiert, diese fünf Monate. Da geht es ja darum, wie man ein Unternehmen gründet. Mhm. Was würdest du gerade Unternehmensgründerinnen raten?
Einfach mal versuchen mit einem guten Support-System. Also was das bedeutet, ist sich wirklich auch klar zu machen, die Idee, die ich habe, sei das eine Dienstleistung oder ein Produkt, auch zu überlegen, wie funktioniert das langfristig? Welche Rahmenbedingungen muss ich mir schaffen, dass das funktionieren kann? Also auch zu erkennen, brauche ich einen Investor, wenn ich ein Startup gründen möchte? Habe ich Rücklagen, die ich nutzen kann? Brauche ich ein Team um mich herum? Was brauche ich vielleicht persönlich für Supportmechanismen, Mentor, Coach etc. und wo kriege ich die? Ich glaube, da so ein bisschen mit einer Struktur ranzugehen. Nichtsdestotrotz muss man auch ins Risiko springen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der vielleicht geschlechtergetrieben nicht so stark bei Frauen verankert ist. Aber das heißt ja nichts. Also man kann es ja trotzdem versuchen.
Das heißt, eigentlich der ganze erste Teil, da würde ich sagen, der trifft ja auf alle zu. Ist ja egal, ob man, also welche Rolle man eigentlich jetzt hat. Der letzte ist dann der, der dann sich vielleicht doch nochmal unterscheidet. Offensichtlich sind die Unterschiede doch da denkbar gering, um nicht zu sagen, eigentlich gibt es sie kaum, oder?
Ich glaube, dass wir Frauen von Haus aus, oder das heißt von Haus aus, dass potenziell Frauen eher nicht so risikobereit sind wie Männer und wir auch vieles zerdenken. Also ich glaube, wir machen uns sehr viele Gedanken darum, was denkt jetzt Person XYZ über die Situation. Und ich habe das Gefühl, also ich bin kein Mann, ich kann es nicht nachvollziehen. Mhm. Es gibt auch so ganz viele verschiedene Ausprägungen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Männer auch häufig einfach mal machen und dann vielleicht im Nachhinein nochmal darüber nachdenken. Und wir Frauen würden wahrscheinlich Monate vor einer bestimmten Sache die ganze zerdenken.
Und es gibt auch ganz gewiss Frauen, die einfach mal machen.
Sicherlich. Also wir reden sehr stark in Stereotypen, ne, um das so ein bisschen zu pauschalisieren. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir wir Frauen nicht immer so risikobereit sind, wie es andere Männer sein könnten. Und wir auch mehr emotionaler denken, was auch gut ist im Bereich von Führungskompetenz. Nichtsdestotrotz kann uns das halt auch beeinflussen in der Art und Weise, wie wir ein Unternehmen oder ob wir ein Unternehmen starten wollen.
Blicken wir noch einmal in die Zukunft. Das ist ein total hypothetisches Ding jetzt. Social Media verändert sich wahnsinnig schnell. Und wenn du dich heute mit Instagram auskennst, dann weißt du in einem Jahr gar nicht mehr, was da eigentlich los ist, weil sich die Oberflächen verändert haben, die Algorithmen haben sich verändert, die ganzen Nutzungsbedingungen verändern sich und das ist nur eins von hunderten Social Media Portalen. Wo steht Social Media, oder was glaubst du, wo steht Social Media in, sagen wir mal, 5 Jahren, was schon echt eine weite Zeitspanne ist?
Da kann viel passieren. Also wir merken, Social Media wird sehr viel immersiver in der Art und Weise, wie sich auch Plattformen aufstellen. Also sei das ein TikTok-Shop, der gelauncht ist, das auch wirklich innerhalb der Plattform konsumiert werden kann, nicht mehr über eine Landingpage oder einen Online-Shop vom Anbieter direkt. Und ich finde, man merkt auch sehr stark, dass die jüngeren Generationen, also Gen Z, aber vor allen Dingen auch Generation Alpha, ganz anders mit sozialen Medien umgehen und diese konsumieren und auch deutlich häufiger konsumieren, als es andere Generationen tun. Wie wir das jetzt bewerten, ob es positiv oder negativ ist und welche anderen Auswirkungen es hat, würde ich außen vor lassen. Aber was das halt zeigt, ist, was mit den Plattformen passieren kann als Kommunikationskanal oder halt auch tatsächlich als Shoppingkanal. und als Community-Kanal.
Das ist noch nicht so richtig, finde ich, der Ausblick auf das, was, wohin sich das entwickelt. Wenn du versuchst, mal visionär zu sein oder doch genau das, visionär, wohin kann das steuern?
In eine Richtung, dass wir über Social Media wahrscheinlich den Großteil unserer Kaufentscheidungen treffen könnten, weil es uns so beeinflusst. Also sei das über Produkte und Dienstleistungen aufzuklären, zu vermitteln, kauf diese jetzt, aber auch Informationen zur Verfügung zu stellen und sich weiterzubilden.
Ich denke die ganze Zeit noch an ein ganz anderes Thema, das unsere Kreativbranche und deine Kreativbranche natürlich maßgeblich formen wird, nämlich der Bereich KI. Welche Rolle wird KI für dich spielen oder spielt es schon?
Es spielt schon eine große Rolle, einfach dahingehend, dass ich mich auch frage, was können wir bei uns im Unternehmen an Prozessen optimieren? Wie kann KI auch die Zusammenarbeit mit Kunden beeinflussen? Also sei das, wir haben zum Beispiel in manchen Bereichen einen eigenen GPT für so Themen wie Ad-Copies im Performance-Marketing, dass wir einfach grundsätzlich vom Layout her ähnlich vorgehen, weil wir gemerkt haben, dass oder die verschiedensten Layouts performen gut, dass wir die automatisch generiert bekommen. Was man aber, finde ich, immer merkt, ist halt das Thema, es kann sehr generisch sein, auch wenn die Kundeninformationen so eingepflegt wurden, sei es von der Tonalität her, von den Brand-Hashtags, von der Art und Weise, wie kommuniziert wird, welche Themen vermieden werden, Fachthemen, die auch dann zur Verfügung gestellt werden. Es ist halt häufiger trotzdem ein Startpunkt und nicht die finale Situation, die wir nutzen können.
Machen dir die ganzen KI-Tools, und das sind ja mittlerweile wirklich zahlreich, wenn nicht gar zahllos, machen die dir eher Angst oder sind es eher gute Werkzeuge, die die Kreativwelt, deine Kreativwelt bereichern?
Das können gute Werkzeuge sein, wenn man weiß, wie man sie nutzt und wie man sie auch zu gewissen Teilen ein bisschen kritisch hinterfragt. Einfach um zu überlegen, macht das jetzt Sinn, was der mir da sagt? Oder macht das jetzt Sinn, dass der mir ein Video genau so recycelt hat für Social Media aus einem YouTube-Video? Oder muss ich vielleicht mit einer anderen Hook starten? Brauche ich eine andere Message?
Ich glaube, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Und ich möchte gerne enden mit einer Idee, wenn du für einen Tag mit einem einzigen Post die ganze Welt erreichen könntest. Was würdest du posten?
Das sind immer so Fragen, das ist schon sehr tiefgründig.
Ja, das ist systematisch für diesen Podcast, hoffe ich. Also alles andere ist ja langweilig. Lass dir Zeit.
Ich fände es schön, wenn wir weniger schnell Dinge verurteilen würden oder aussagen, sondern das versuchen, es besser nachvollziehen zu können oder auf jeden Fall zu hinterfragen. Also, dass wir dafür ein Bewusstsein schaffen können mit diesem Beitrag.
Und jetzt formulier mal einen Post. Das ist doch dein Job.
Es ist sehr schwierig, weil ich denke jetzt gerade im Social-Media-Bereich an Gender, Kulturen, unterschiedliche Lebenssituationen und die über einen Kamm zu scheren, ist eine Challenge. Ja, vielleicht in die Richtung, gebt euch Zeit und Verständnis.
Ich glaube, das passt tatsächlich zu vielen, vielen Situationen in unserem Leben insgesamt. Ja. Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Leben halt. Vielen Dank, dass du da warst.
Dankeschön.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.